drei Stormern. Vielfalt, Miteinander, Leben. Der Infopodcast für die Kolleginnen und Kollegen der Kreisverwaltung.
Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Kreisstormern-Infopodcasts zur Coronavirus-Krise. Wie ich ja schon in der ersten Folge sagte, geht es diesmal um die Bereiche Katastrophenschutz und um Testung und Quarantäne. Auch diesmal haben wir uns wieder spannende und interessante Gäste eingeladen, die bereit sind, uns Rede und Antwort zu stehen. Und ich begrüße heute Frau Lisa Marien aus dem Sachgebiet Katastrophenschutz und Herrn Andreas Rehberg, Fachbereichsleiter des Fachbereiches 6 und auch Leiter des Krisenstabes. Und in einem zweiten Teil werde ich dann noch die Fachdienstleiterin des Fachdienstes Gesundheit, Frau Christiane Klobes, begrüßen. Und Frau Klobes wird uns die Fragen zu den Testungen unter Quarantäne beantworten. Aber erstmal herzlich willkommen, Frau Marien, und herzlich willkommen, Herr Rehberg, und schönen Dank, dass Sie da sind.
Hallo, Herr Klün.
Ja, guten Tag, Herr Klün.
Ja, Herr Rehberg, mit Ihnen würde ich gerne einmal beginnen. Und zwar, wenn man sich die Zahl der Infektionen einmal anschaut, dann muss man feststellen, dass in der heißen Phase so circa 20 Neuinfektionen pro Tag zu verzeichnen waren. In der Hochphase hatten wir auch schon einmal 51 Neuinfektionen. Zurzeit flacht diese Kurve aber doch merklich ab. Von Freitag auf Samstag hatten wir nur 3 Neuinfektionen. Und von Samstag auf Sonntag erneut nur 3 Infektionen. Kann man insgesamt sagen, dass die Lage sich jetzt ein bisschen entspannt, dass die Maßnahmen, die mal beschlossen worden sind, gegriffen haben? Oder wie schätzen Sie die Lage hier im Kreis Stormern ein?
Ja, Klön, die Lage im Kreis Stormern ist in der Tat in den letzten Tagen sehr positiv gewesen. Und das hängt nicht allein damit zusammen, dass es Wochenende war, dass irgendwelche Fallzahlen nicht aufgeführt worden sind. Unser Gesundheitsamt arbeitet auch am Wochenende komplett durch und erfasst die entsprechenden Zahlen. Von daher ist die Lage tatsächlich im Moment mit einer positiven Entwicklung vorhanden. Aber wir dürfen die Lage nicht unterschätzen. Eine Pandemie kann für uns alle erhebliche Auswirkungen haben und hat das ja auch schon gehabt. Und auch im Kreis Stormern kann jederzeit wieder es zu einer Erhöhung der Fallzahlen kommen. Und wir müssen einfach darauf gefasst sein, dass solche Situationen sich auch weiter entwickeln können. Denken wir nur an die Situation in der Woche vor Ostern. Wenn sich hier in einer Einrichtung, zum Beispiel in einem Pflegeheim oder in einer Einrichtung der Eingliederungshilfe, der Virus weiter verbreitet, dann können wir ganz schnell wieder ganz erhebliche Fallzahlen haben. Und das wollen wir alle nicht. Deswegen ist es insbesondere wichtig, dass wir uns weiter an die Maßnahmen, die von der Landesregierung, von der Bundesregierung und vom Kreis vorgegeben sind, halten.
Ja, das sind ja jetzt erstmal eine positive Entwicklung, die wir da verzeichnen können. Aber jetzt für den Fall, wenn diese Pandemie dann doch nochmal in die zweite Phase kommen sollte, ist Stormern da eigentlich für diesen Ernstfall gut vorbereitet? Was wurde hier so allgemein dafür getan, Frau Marien? Können Sie uns dazu was sagen?
Als wichtige große Maßnahme haben wir in Zusammenarbeit mit der KVSH, also der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein, in Ahrensburg eine Teststation zum Testen auf den SARS-CoV-2-Virus eröffnet. Da haben wir eine Testkapazität von bis zu 250 Beprobungen pro Tag und können somit die KVSH ein wenig entlasten. Diese Station wird allein von ehrenamtlichen Kräften betrieben. Und nach Anmeldung durch den Hausarzt bzw. die KVSH können da Patienten mittels eines Drive-Ins mobil mit dem Auto zur Teststation gelangen und werden dann dort abgestrichen. Und Terminvergabe erfolgt durch ein Callcenter, welches netterweise von Mitarbeitern des Kreises aus anderen Bereichen voll besetzt wird, die da aushelfen momentan. Eine weitere zeitführende wichtige Maßnahme ist die intensive Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung für alle Ehrenamtlichen im Katastrophenschutz, erweiterter Rettungsdienst und natürlich auch wir als Träger des Rettungsdienstes als Notreserve für den Rettungsdienst und auch zur Betreibung des Testzentrums natürlich. Das ist, wie sicherlich bekannt ist, auf dem Markt momentan eine schwierige Ja, die Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung ist momentan auf dem Markt, gestaltet sich nicht sehr einfach und da kommt es immer wieder zu Höhen und Tiefen. Zum Teil bleiben Lieferungen an den innereuropäischen Grenzen hängen oder kommen erst gar nicht in die EU rein. Mal hat man Glück und es kommt tatsächlich was an, manchmal bleibt es beim Zoll, aber insgesamt sind wir da momentan ganz gut dabei. Weiterhin finden regelmäßige Planungstreffen und ein reger Austausch mit allen Akteuren der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr statt und der Fachdienst Gefahrenabwehr hat zusätzlich auch eine 24/7 Rufbereitschaft eingerichtet, sodass immer jemand erreichbar ist.
Wenn ich das noch ergänzen darf, wir haben auch als Träger des Rettungsdienstes zusammen mit unseren beiden Rettungsdienstgesellschaften, der RVS und der RDS, ganz erheblich dazu beigetragen, den Rettungsdienst komplett am Laufen zu haben. Dafür auch nochmal mein Dank an Frau Zander als Geschäftsführerin und ihre Mitarbeiter. Unter anderem ist dort durch den Rettungsdienst eine Entzerrung der Wachen vorgenommen worden, damit für den Fall einer Infektion nicht eine ganze Wache auf einmal ausfällt. Und hier im Kreis haben wir in der Kreisverwaltung auch zur Unterstützung des Normalbetriebes im Gesundheitsamtes, zur Unterstützung des Landrates den Verwaltungsstab aktiviert, der hier die Verwaltung bei der Abarbeitung des Gesamtbereichs tatkräftig unterstützt und dabei insbesondere das Feld, was Frau Marien eben schon angesprochen hat, nämlich in dem Bereich Versorgung, S4, wie wir den im Katastrophenschutz nennen, der bringt sich doch erheblich ein, auch bei der Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung.
Also ich finde, Frau Marien und Herr Rehbeck, an diesen Schilderungen kann man doch sehr genau sehen, wie gut sich der ganze Bereich des Katastrophenschutzes unter den gegebenen Umständen auch vorbereitet hat, ja sofern eine Vorbereitung überhaupt möglich war. Das Virus oder auch die Auswirkungen, die dieses Virus verursacht, waren ja vorher überhaupt nicht vorherzusehen oder kaum vorherzusehen. Wenn man sich mal den Bereich der Kliniken anschaut, wie sieht das bei den Kliniken so aus? Sind da die Kapazitäten, die wir hier in Stahlmann haben, eigentlich ausreichend oder können Sie die etwas genauer auch beziffern? Liegen da solche Zahlen bei Ihnen vor?
Ja, bundesweit haben sich die Kliniken sehr gut vorbereitet und sind durch zahlreiche Bettenaufstockungen auch sehr gut aufgestellt insgesamt. Im Kreis Stahlmann, ich habe jetzt Zahlen von letzten Freitag hier, da wurden drei in einem vom Land vorgegebenen Cluster, haben wir drei Kliniken, die Lungenklinik in Groß-Hansdorf, dann einmal das Krankenhaus in Rheinbeck und hier in Bad Oldesloe die Asklepios-Klinik. Da haben wir auf den Intensivstationen insgesamt 77 Betten, wovon aktuell bzw. am Freitag noch 56% frei waren. Sprich, da sind noch ausreichend Intensivkapazitäten, die zur Verfügung stehen. Und auch auf den allgemeinen Stationen haben wir momentan in diesen Krankenhäusern 670 Betten, wovon auch noch 25% nicht belegt sind. Das heißt, bei ungefähr 244.000 Einwohnern im Kreis Stahlmann haben wir 747 Gesamtbetten. Und das entspricht ungefähr ein Bett pro 327 Einwohnern. Sollte für den unwahrscheinlichen Fall, auch wenn das momentan noch sehr gut aussieht, das irgendwann einmal klappt werden, ist es natürlich nicht auf die Kreisgrenzen beschränkt, sondern wir haben auch im Umland, in Hamburg, in Lübeck etc. noch zahlreiche weitere Kliniken mit freien Betten.
Ja, das sind beeindruckende Zahlen, Frau Marien. Wie sieht das denn aus? Wie schnell dürfen sich denn die Fallzahlen entwickeln, sodass eben unsere Kliniken, unser Gesundheitssystem das dann auch verkraften kann? Kann man das ungefähr abschätzen?
Herr Klön, das kann man, glaube ich, nur ganz schwer abschätzen. Jedenfalls tasten sich da auch die Virologen, die Mediziner, die Statistiker nur ganz langsam heran. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir vermeiden, dass es erneut, wie wir es Anfang März hatten und auch Ende März teilweise noch hatten, dass es zu exponentiellen Steigerungen der Fallzahlen kommt. Das haben wir jetzt gerade unterbrechen können, diese Entwicklung in den letzten Wochen. Und wichtig wird sein, dass wir die ganzen Maßnahmen weiterhin in dem Bereich fortführen, dass wir die Hygiene einhalten, dass wir die Abstände einhalten, dass wir auch die Beschränkungen, die uns alle treffen, soweit es geht, einhalten, um eine zweite oder dritte, Infektionswelle zu vermeiden. Denn eine solche Welle würde, anders als vielleicht die erste Welle, die kommt, nicht zwangsläufig nur an einer Stelle beginnen, sondern an mehreren Stellen beginnen. Und das könnte zu deutlich schneller steigenden Fallzahlen führen. Und für den Fall müssen wir uns einfach weiterhin vorbereiten. Und zwar aus meiner Sicht so lange, bis wir tatsächlich eine wirksame Impfung haben oder eine wirksame medikamentöse Behandlung der Patienten gewährleisten können. Wann das soweit sein wird, da gucken wir im Moment alle noch in die Glaskugel und hoffen, dass es in den nächsten, ich sag mal aus meiner Sicht, 12 bis 15 Monaten eventuell soweit sein wird.
Okay, ja, vielen Dank, Herr Rehberg, auch dafür. Ich habe aus dem S5-Bereich, nehmen wir auch an den Krisenstabssitzungen teil, und da gab es ja auch Überlegungen, die man tatsächlich für den Worst Case getroffen hat, nämlich dass man eben auch so ein Notkrankenhaus zumindest geplant hat. Frau Marien, können Sie dazu noch ein paar Sätze sagen?
Ja, wie wir ja gerade schon besprochen haben, sind momentan die Krankenhauskapazitäten im Kreis Stormarn sehr gut aus. Das wird uns täglich, aktuell ist die Leitstelle immer auf dem aktuellen Stand. Natürlich aus dem Katastrophenschutz planen wir für den schlimmsten Fall und haben für den Fall, dass tatsächlich dann alles belegt sein sollte, was also wirklich nur der äußerste Notfall sein soll, haben wir auch eine Art Behelfskrankenhaus vorgeplant. Es ist unser Ziel, die Kliniken bei der stationären Versorgung und Behandlung von den Covid-19-Patienten zu unterstützen oder zu entlasten. Da würden wir zunächst einmal Pflegeheime oder Reha-Kliniken als Behandlungsorte nutzen und durch Kräfte des Katastrophenschutzes unterstützend betreiben oder auch Krankenhausbetten nutzen, die aufgrund von Personalmangel normal nicht betrieben werden könnten wir durch unsere ehrenamtlichen Katastrophenschutzhelfer unterstützen. Für den hoffentlich nicht eintretenden Fall haben wir da ein Konzept für ein sogenanntes Behelfskrankenhaus mit 102 Behandlungsbetten in der Staumannhalle in Bad Oldesloe geplant. Das wollen wir natürlich nicht benutzen, aber es liegt zumindest griffbereit da. In diesem Behelfskrankenhaus sollten jedoch nur leichtere Fälle betreut werden, die zwar einer stationären Versorgung bedürfen, aber keine intensivmedizinische Versorgung. Dies ist in einer Sporthalle nicht machbar und diese Fälle werden selbstverständlich weiter in den Krankenhäusern bleiben.
Ja, dazu kann ich vielleicht noch ergänzen. Natürlich werden wir versuchen, jeden Bürger hier in Stormarn die bestmögliche Versorgung gedeihen zu lassen mit Intensivbetten, wenn es notwendig ist, mit einer Krankenhausbehandlung. Wir sind wirklich vernünftig und gut aufgestellt, gerade auch hier in der Metropolregion Hamburg haben wir fast alle Möglichkeiten, die die Medizin bietet, vor der Tür. Aber selbst wenn wir hier komplett belegt sein sollen, gäbe es immer noch die Möglichkeit einer bundesweiten Verlegung von Patienten in Regionen, die in der akuten Situation dann gerade vielleicht Kapazitäten noch frei haben.
Ja, Herr Rehberg, Frau Marien, das sind schon wirklich beeindruckende Informationen, die Sie uns geschildert haben. Ich denke, insgesamt kann man sehen, dass der Kreis Stormarn für den Ernstfall gut gerüstet ist. So, und bevor ich nun zum zweiten Teil dieser Folge komme, haben Sie, Herr Rehberg, vielleicht noch ein paar letzte Worte für uns?
Ja, nicht letzte Worte, aber ich wollte mich einfach bedanken für die Möglichkeit, dass hier einfach mal aus dem Fachbereich 6 wir die Möglichkeit hatten, das einfach mal darzustellen. Dafür vielen Dank, Herr Klöhn, und wenn Sie erneut Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu.
Ja, und mit diesen letzten Worten von Herrn Rehberg endet dann auch der erste Teil der zweiten Folge. Und als nächstes freue ich mich darauf, Frau Klobes zu befragen. Ich bin gespannt. So, und wie angekündigt, begrüße ich jetzt unsere Fachdienstleiterin vom Fachdienst Gesundheit, Frau Christiane Klobes. Hallo Frau Klobes und herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Hallo Herr Klöhn, ich freue mich, dass ich zum Podcast etwas beitragen kann.
Ja, bevor wir da auch mit den eigentlichen Fachfragen auch anfangen, erstmal vielleicht eine ganz persönliche Frage. Ich habe das mit dem Landrat auch einmal gemacht. Frau Klobes, wie geht es Ihnen eigentlich in dieser Zeit und wie geht es Ihren Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitsamt?
die Pandemie hat uns mehr überrascht, als wir uns das vorstellen konnten. Wir sind alle ja höchst ausgelastet, teilweise auch überlastet. Es ist sehr viel zu tun. Wir sind seit Mitte März tatsächlich jedes Wochenende am Arbeiten. Und für mich persönlich ist es natürlich ein ziemlich sportlicher Einstieg in dieses Thema Gesundheitsamt. Ich bin ja erst seit neuestem in diesem Fachdienst tätig und da ist schon ordentlich viel zu tun. Ich habe schon ordentlich viel gelernt und wir sind aber als Team, um da nochmal wieder drauf zurückzukommen, denke ich auch ein sehr großes Stück gewachsen und freuen uns vor allen Dingen, und das kann ich an dieser Stelle mal so sagen, auch über die Unterstützung, die wir aus dem Haus erfahren, in verschiedenster Art, und dafür an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank im Namen von uns allen.
Ja, ich höre schon, einmal ist die Unterstützung natürlich wichtig, alleine ist es wohl auch kaum zu bewerkstelligen, und es ist aber auch schön, dass sich die gute Laune, einmal Sie persönlich und auch Ihr Team, sich dadurch auch nicht verderben lassen. Und ich würde mal mit den Fachfragen so ein bisschen anfangen. Herr Rebeck hatte schon in dem Part zuvor kurz von dem Testzentrum in Ahrensburg berichtet. Da ist ja so ein Drive-In-Zentrum eingerichtet worden. Und in diesem Bereich wollen wir uns halt mit dem Bereich Test und Quarantäne im Schwerpunkt mal befassen. Wenn wir von diesem Test sprechen, wer veranlasst eigentlich so einen Test?
In der Regel ist das der Hausarzt, wenn man mit Beschwerden, die so sich in die Richtung Corona bewegen, dort den Hausarzt konsultiert, oder halt natürlich auch über die 116, 117, die Kassenärztliche Vereinigung.
Und nun habe ich vielleicht Krankheitssymptome. Ist denn jedes Mal, nur weil ich Krankheitssymptome habe, auch ein Test überhaupt sinnvoll?
Man muss, denke ich, auch ein Stück weit differenzieren. Es gibt natürlich gerade im Frühjahr ganz viele Symptome, die eigentlich allergisch sind. Also Personen, die Allergien haben, haben durchaus sehr ähnliche Symptome zum Beispiel wie auch Corona-Patienten. Da haben wir viele Nachfragen. Es ist aber tatsächlich so, also man sollte den Arzt konsultieren, der in der Regel dann natürlich zu den Befindlichkeiten sowieso fragt, zu Allergien fragt. Und dann macht es Sinn, auch getestet zu werden, wenn man das nicht klären kann. Aber es kann natürlich auch sein, dass es, wie jetzt zum Beispiel in Pflegeheimen der Fall ist, wir sozusagen eine Reihentestung machen, eine Kohortentestung machen, weil die Kontaktpersonen in dem Arbeitsumfeld positiv waren und dann man halt auch als Person ohne bisherige Symptome positiv sein kann.
Ja, vielen Dank für diese Antwort auf eine Frage, auf die wir gar nicht vorbereitet waren, weil ich eben mich schlicht verlesen habe. Eigentlich wollte ich fragen, ob ein Test bei Personen ohne Krankheitszeichen sinnvoll ist, aber vielleicht haben Sie dazu ja auch noch eine Antwort.
Ich glaube, das habe ich eben auch schon beantwortet. Also wenn ich zum Beispiel in einer Einrichtung arbeite und um mich herum, wie zum Beispiel jetzt in den Pflegeheimen, da haben wir dann auch ja die Testung von Personen ohne Symptome angeordnet, weil es einfach Indikationen gab, wo wir gesagt haben, okay, es könnte sein, dass weitere Personen infiziert sind, die noch keine Anzeichen hatten. Und tatsächlich ist es auch dazu gekommen. Aber das ist ein sehr spezielles Umfeld. So als Privatperson ohne Symptom muss man sich, denke ich, nicht testen lassen.
Okay, und ich bin jetzt mal angenommen in diesem Testzentrum in Ahrensburg gewesen, habe jetzt diesen Abstrich machen lassen. Wann ungefähr ist denn dieses Testergebnis da? Muss ich lange auf das Ergebnis warten?
In der Regel ist das Testergebnis am nächsten Tag da. Und weil die KV, also die Kassenärztliche Vereinigung, sich da auch deutlich professionalisiert hat, ist es sogar mittlerweile möglich, das Ergebnis anhand eines QR-Codes zu bekommen.
Das heißt, dann würde es also auch schneller gehen als einen Tag?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur von Herrn Beutel, dem Leiter des, also ärztlichen Leiter des Rettungsdienstes, dass dieser Barcode sehr angenommen wird und eben das auch für die Betroffenen eine gute Hilfe ist, schnell eine Sicherheit zu bekommen.
Ich glaube, das ist auch dann ganz wichtig, da nicht allzu lange in so einem unklaren Zustand zu sein. Wenn der Test dann im schlimmsten Fall ja positiv ausfällt, was passiert eigentlich danach? Wie ist so der Werdegang? Man kommt ja in Quarantäne, aber wie erfährt man eigentlich davon? Können Sie dazu so ein paar Abläufe kurz schildern?
Ja, also das Testergebnis, das positive Testergebnis geht wie auch die negativen Testergebnisse. Also die Testergebnisse gehen bei uns im Gesundheitsamt per Fax ein und die Kolleginnen erfassen dann auf alle Fälle die Daten der Person. Wir haben dort eine Datenbank, die extra für uns, die es zu Beginn der Corona-Krise auch nicht gab, die ist für uns entsprechend programmiert worden. An der Stelle möchte ich ganz ausdrücklich auch dem Kollegen Björn Dürkop danken, der das für uns gemacht hat und der uns da an der Stelle auch begleitet. Vielen herzlichen Dank. Jedenfalls in dieser Datenbank werden die Daten erfasst und dann geht es weiter. Dann nehmen wir Kontakt auf zu der betreffenden Person und müssen sie dann halt leider in Kenntnis setzen über das positive Testergebnis und fragen dann anhand eines Ermittlungsbogens, den wir auch selbst entwickelt haben, nach den persönlichen Daten, nach dem Umfeld, nach den Kontaktpersonen, die es dann dort gegeben hat. Und dann müssen wir praktisch aus diesen Kontaktpersonen dann wieder die Kontaktpersonen der Kontaktpersonen ermitteln. Das ist ein richtiges Schneeballsystem.
Ja, und das ist wahrscheinlich dann auch genau der Punkt, warum eben Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen vom Gesundheitsamt in den letzten Wochen so massiv auch mit Arbeit dicht waren und unter Druck standen. Das ist natürlich da auch eine sehr gute Erklärung. Wenn jetzt mal betrachtet auf den Kreis Stormern, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin wurde positiv getestet. Welche Auswirkungen hat das denn auf den jeweiligen Kollegen, der dann vielleicht mit im selben Büro sitzt oder der in der gleichen Abteilung ist? Gibt es da Auswirkungen? Gibt es da unterschiedliche Auswirkungen? Vielleicht da noch ein paar Sätze zu?
Das kommt in erster Linie auf die räumliche Nähe an. Also der Kollege, der direkt mit im Büro sitzt, wäre dann eine der Kontaktpersonen der Kategorie 1. Der muss dann halt auch mit in Quarantäne, also nicht nach Hause in Quarantäne für diese 14 Tage, die halt nach jetzigem Stand der Wissenschaft, muss man ja momentan immer sagen, die Zeit sind, in der man ja davon ausgehen kann, dass sich entsprechend Anzeichen der Erkrankung zeigen würden. Personen, mit denen man, die man an sich dienstlich gar nicht sieht oder selten sieht, die sind davon nicht betroffen. Also dann geht es auch immer so darum, wann habe ich die Kollegin oder den Kollegen zuletzt gesehen und getroffen. In der Regel sagt man, wenn das Test nach 2 Tage vor dem Test sind, die Betroffenen halt auch, also die Kontaktpersonen halt auch zu ermitteln, um da halt sicherzugehen, dass das Infektionsrisiko minimiert werden kann.
Ja, Frau Klobus, ich glaube, das waren auch nochmal ganz interessante Informationen, auch für die Kolleginnen und Kollegen. Ein Thema, was ich gestern auch mit Herrn Rehberg hatte, ist gewesen, dass die Zahl der Neuinfektionen ja momentan sehr erfreulich gering sind. Wir sprachen da von 3 Neuinfektionen pro Tag bei den vorangegangenen 2 Tagen. Und wir haben gestern ja auch von Ihnen gemeldet bekommen, dass es jetzt für den Tag gar keine Neuinfektionen gegeben hat. Wie schätzen Sie die Lage im Kreis Stormern ein? Haben die Maßnahmen gegriffen? Sind wir auf dem aufsteigenden Ast oder ist doch noch Vorsicht angeraten?
Momentan sind die Zahlen tatsächlich sehr gut. Darüber freuen wir uns auch. Ich denke aber, dass wir aufgrund der zunehmenden Kontaktmöglichkeiten, die uns ja die Lockerung der Maßnahmen ermöglichen, tatsächlich wieder zu einer höheren Infektionsrate kommen werden. Also das ist sicherlich noch ein Thema, was uns eine lange Zeit beschäftigen wird und auch insgesamt betrachtet spricht man ja von einer zweiten Infektionswelle. Ich denke, wir werden weiterhin mit sehr viel Kraft an dem Thema arbeiten müssen und für das Gesundheitsamt, denke ich, ist da doch noch viel zu tun und wir bleiben aber doch guten Mutes. Das ist mein fester Vorsatz und ich hoffe, dass ich die Kolleginnen und Kollegen da auch mitnehmen kann.
Ja, genau, die Kraft, die Sie gerade ansprachen, die Kraft, die Sie brauchen, die wünschen wir Ihnen alle. Ich glaube, da kann ich für alle auch sprechen. Und dann bedanke ich mich erstmal recht herzlich, dass Sie sich die Zeit überhaupt genommen haben, uns hier ebenfalls Rede und Antwort zu stehen. Und damit ist dann auch schon die 2. Folge zu Ende. In der nächsten Folge begrüße ich hoffentlich, das steht noch nicht 100%ig fest, einmal Frau Bebensee für den Bereich der Personalabteilung und auch Herr Beutel, der ärztliche Leiter des Rettungsdienstes. Bis dahin, ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten.